Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute beschäftigen wir uns mit der Geldanlage und es wird ein wenig technisch. Das heißt, Thema heute ist das Fonddomizil von ETFs. Bedeutet, wir schauen, ja, was es so für Fonddomizile für ETFs in Europa gibt. Ja, was überhaupt ein Fonddomizil ist und wie ich herausfinde, wo mein ETF jetzt nun aufgelegt ist und genau, warum es überhaupt unterschiedliche Fonddomizile gibt, wo die Vor- und Nachteile sind und was das so alles für mich als Anlegerin zu bedeuten hat. Los geht's. Was ist denn überhaupt ein Fonddomizil?
Ja, also am Ende stellt oder beantwortet das Fonddomizil die Frage, wo der ETF seinen Sitz hat, rein rechtlich gesehen. So. Und da kommt in Frage häufig Irland, Luxemburg oder zum Beispiel auch Deutschland oder Frankreich. Und man kann das zum Beispiel herausfinden, wo der ETF ansässig ist, indem man sich einfach die ISIN anschaut. Die ISIN ist ja die internationale Wertpapierkennnummer, wenn man so will. In Deutschland haben wir die WKN, Wertpapierkennnummer. und ISIN ist dann die internationale Wertpapierkennnummer. Und ja, da ist zum Beispiel, wenn man uns einen bekannten ETF rauspicken, wie den iShares Core MSCI World UCITS ETF. UCITS haben wir auch schon mal, quasi UCIT, da haben wir auch schon mal eine Episode drüber gemacht, können wir vielleicht mitverlinken,
ja.
Was das bedeutet. Aber heute soll es ja um die Fonddomizile gehen. Und da sieht man zum Beispiel in der ISIN vorne, vor den ganzen Zahlen und Buchstaben, die sonst noch folgen, ein IE. So. Das steht dann quasi für Irland. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die ISIN seht, IE00B4L5Y983, dann sagt das IE vorne, dass der ja, ETF seinen Sitz in Irland hat. Für Luxemburg, brauchen wir jetzt keine Einstein zu sein, ist dann das Kürzel LU vorne in der ISIN der Hinweis dafür, dass es in Luxemburg aufgelegt ist. Und für Deutschland ist es DE.
Jetzt nicht gedacht.
Ja, vollkommen verrückt. Da hat man mal sich ganz einfach gehalten. FR wäre Frankreich, US, USA und CA für Kanada, wobei es relativ schwierig wird, bei einer deutschen Bank einen US-ETF zu kaufen, weil die in der Regel hier nicht für einen Vertrieb zugelassen sind. So, und was wir uns heute für eine Frage stellen, ist ja die Frage, welches Fonddomizil sollte ich denn wählen? Also spielt es bei meiner Auswahl eine Rolle, ob der ETF in Deutschland beheimatet ist, ob er in Frankreich beheimatet ist oder ob er zum Beispiel in Irland oder Luxemburg beheimatet ist.
Welche Fonddomizile sind denn so am meisten vertreten und warum?
Ja, also wenn man in die Vergangenheit schaut, dann war das ganz häufig Luxemburg, so, weil Luxemburg einfach ja, gute rechtliche Rahmenbedingungen für die Fonds-ETF-Anbieter bietet, eine schöne Infrastruktur aufgebaut hat. Ja, und weil sich die Anbieter jetzt sehr, sehr gut auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen vor Ort auskennen, hat man immer noch viele Produkte, die in Luxemburg aufgelegt sind. Tatsächlich wird es aber immer weniger und man sieht jetzt immer mehr, dass gerade Aktien-ETFs mit Schwerpunkt in den USA, was ja zum Beispiel in MSCI World wäre, den Sitz in Irland hat. So. Also wenn ich mir jetzt so die großen anschaue, den angesprochenen Core MSCI World ETF, der hat seinen Sitz in Irland, der Xtrackers MSCI World ETF hat seinen Sitz in Irland, der HSBC MSCI World ETF hat seinen Sitz in Irland, der SPDR MSCI World ETF hat seinen Sitz in Irland, der Amundi MSCI World hat tatsächlich eine Ausnahme, zumindest der synthetische, der sitzt in Frankreich, wenn wir auch gleich nochmal drauf eingehen, warum der seinen Sitz in Frankreich hat. So. Und es gibt sogar noch einen, der sitzt in Luxemburg, das ist der Amundi MSCI World ETF. Der ist noch nicht mit der Zeit gegangen. So. Und jetzt stellt sich ja die Frage, soll ich zum Beispiel diesen Amundi kaufen aus Luxemburg oder die ganzen, die in Irland sind? Und ja, da gilt die einfache Regel, Folge der Herde in diesem Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen MSCI World kaufe, dann würde ich eher einen nehmen, der sein Domizil in Irland hat bei dem physischen Produkt, als einen, der seinen Sitz in Luxemburg hat.
Was ist ein physisches Produkt?
Physisches Produkt bedeutet, dass der die zugrunde liegenden Aktien tatsächlich kauft. Also wenn es im MSCI World ETF zum Beispiel 5% Apple drin ist, 4,5% Microsoft, 4,5% Amazon oder so, dann kauft der ETF tatsächlich in dieser Gewichtung diese diese Anteile. So, und hat dann tatsächlich diese Produkte auch im Warenkorb, im ETF-Korb drin. Wenn ich einen synthetischen ETF habe, dann kann der auch ganz andere Aktien kaufen, weil die eigentliche Aufgabe des ETFs ist ja, mir den Ertrag des MSCI World Indizes zu liefern. Und das kann ich auch synthetisch machen, indem ich einfach einen Swap-Partner finde. Das ist dann meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel X-Trackers bin, dann wird der Kontrahent die Deutsche Bank sein eventuell. Und die Deutsche Bank liefert mir dann die Rendite des MSCI World ETFs und der ETF-Anbieter kauft dann einfach einen Sicherheitenkorb, übersichert den auch ein bisschen und der Swap-Kontrahent kriegt dann eine Gebühr plus den Ertrag des Sicherheitenkorbes, also da wird quasi die Renditen ausgetauscht und so hat der ETF-Anleger am Ende den Ertrag des MSCI World ETFs, obwohl er gar nicht die zugrunde liegenden Werte im Portfolio hat. So, das wäre ein synthetisches Produkt. Und da spielt es tatsächlich nicht so eine große Rolle, ob der dann in Frankreich aufgelegt hat oder in Irland. Das hat den einfachen Grund, dass wenn ich physisch US-Aktien kaufe, dann muss ich in den USA Quellensteuer abführen. So. Und Irland hat den großen Vorteil, dass sie sich einen Teil dieser Quellensteuer zurückholen kann. So, das bedeutet, die Hälfte dieser Quellensteuer, die ich in den USA, also an der Quelle, an den amerikanischen Fiskus, wenn ich so möchte, abdrücken muss, die kriege ich wieder zurück. Es kommt also mehr von der Auszahlung, von der Dividende bei mir als Anleger an. So. Und damit habe ich natürlich eine bessere Wertentwicklung, als wenn der ETF seinen Sitz in Deutschland hätte, der die US-Aktien kauft. So. Bei synthetischen ETFs ist es tatsächlich so, dass es dann keine Rolle spielt, weil dort in den USA keine Quellensteuer anfällt. Das heißt, entweder ist die Lösung, um die Quellensteuer zu optimieren, ich habe einen synthetischen ETF oder der ETF sitzt in Irland, weil die halt noch ein ganz altes Doppelbesteuerungsabkommen hat, das sehr, sehr günstig ausgestaltet ist für irische Produkte und deswegen sind so viele Anbieter nach Irland gewechselt, relativ zügig. So. Ja, das ist dort der einfache Hintergrund und dann, ja, wenn ich ein physisches Produkt haben will, dann sollte ich auch aufpassen, dass das Fonddomizil in Irland ist. Wenn ich ein synthetisches Produkt auch okay ist, dann kann es auch von mir aus in Frankreich oder so aufgelegt sein, weil ich dann auch das Quellensteuerproblem nicht habe. So, tatsächlich könnte das synthetische Produkt vielleicht sogar leicht einen Vorteil haben, weil gar keine Quellensteuer natürlich besser ist als die halbe Quellensteuer. So. Ja, aber der Unterschied ist jetzt nicht so gigantisch groß, dass ich jetzt deswegen unbedingt das synthetische Produkt wählen würde. Wenn mir Transparenz wichtig ist, dann weiß ich natürlich beim synthetischen Produkt genau, was der ETF kauft. Beim physischen Produkt und beim synthetischen Produkt ist es nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, wobei viele Anbieter mittlerweile diesen Sicherheitenkorb, der da benötigt wird und den der ETF ja dann tatsächlich kauft als Absicherung, auf den Webseiten der Anbieter eigentlich sehr gut einsehbar ist. Tatsächlich habe ich bei dem angesprochenen Amundi ETF das jetzt gerade nicht gesehen, aber zum Beispiel bei iShares etc. pp., da ist es sehr, sehr transparent dargestellt, Sicherheitenkörbe, aber auch zum Beispiel das Thema Wertpapierleihe, wo ja Aktien verliehen werden und da auch wieder Sicherheiten hinterlegt werden müssen. Auch das ist da in der Regel ganz transparent mit aufgeführt. Also so viel spricht jetzt auch nicht gegen synthetische ETFs. Ich persönlich, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, würde eher auf die physischen zurückgreifen, weil ich gerne das im Portfolio habe, was auch drauf steht. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und ob man jetzt mit dem synthetischen ETF besser oder schlechter fährt, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Und für uns in der Beratung ist natürlich auch, gerade wenn man jetzt, wer bei uns in der Beratung ist, ist es nicht sein primäres Hobby, sich mit Geldanlage zu beschäftigen in der Regel, manchmal schon, aber das ist dann eher die Ausnahme. Dann ist es natürlich noch einfacher, dass die Produkte möglichst einfach nachvollziehbar sind und das wird natürlich bei synthetischen ETFs dann schon eine ganze Ecke schwieriger. Also ich habe jetzt ganz kurzen Abriss gegeben, was synthetische ETFs sind, da kann man auch eine halbe Stunde drüber schwadronieren, so bis man das wirklich im Detail verstanden hat. Deswegen, wenn jetzt wegen 0,05% Ertrag oder sowas, würde ich jetzt keinen synthetischen ETF wählen als Otto Normal sterblicher Verbraucher. So. Ja. So. Also kurz zusammengefasst, tatsächlich ist es von Vorteil, den irischen ETF zu wählen, wenn es ein physisches Produkt ist und wenn es ein synthetisches Produkt ist, dann ist es nicht mehr ganz so entscheidend. Aber da die meisten Anleger physische Produkte bevorzugen, einfache Daumenregel, wenn ich zwischen Irland und einem anderen Land entscheiden muss, geht jetzt wirklich um ETFs, die auch in US-Aktien investieren, dann ist der irische ETF vorzuziehen aus steuerlichen Gründen. So. Wenn ich jetzt einen ETF habe, der zum Beispiel den DAX nachbildet und jetzt nur deutsche Unternehmen im Portfolio habe, dann sitzen die ETFs dann logischerweise auch häufig in Deutschland. Da habe ich ja dann kein Problem mit der Quellensteuer, da zahle ich in Deutschland Steuer und fertig.
Genau, das Investmentsteuergesetz von 2018 hat sich ja auch nochmal der Frage der Doppelbesteuerung auf Fondsebene gewidmet. Hat das jetzt irgendwelche Einflüsse auf die Frage des Fonddomizils?
Ja und nein. Also das Investmentsteuerreformgesetz von 2018, das sollte ja eine große Vereinfachung dann auch mitbringen, dass jetzt eben dann alles pauschal abgewickelt wird und vereinheitlicht wird. Und das funktioniert auch ein Stück weit, muss mich ja nicht mehr um so viel kümmern jetzt. Das passiert alles automatisch, auch bei thesaurierenden ETFs, dass dort Steuern abgezogen werden. Wichtig ist zu wissen, dass es bei den Erträgen, die dann besteuert werden, eine Teilfreistellung gibt. Bei Aktienfonds, also mindestens 51% Aktienanteil, gibt es eine 30%ige Teilfreistellung. Und die Teilfreistellung soll eigentlich genau solche Doppelbesteuerungen wie durch die Quellensteuern vermeiden. So. Weil ja logisch ist, dass schon diese Länder, wenn ich jetzt zum Beispiel US-Aktien habe, dass der US-Fiskus was davon haben will, wenn die US-Unternehmen nicht Steuern ausschütten, sondern Gewinne ausschütten, dann will der US-Fiskus seine Steuern haben. Und genau dem trägt diese Teilfreistellung eben Rechnung, dass das Finanzamt in Deutschland weiß, es wurden ja schon ein paar Steuern auf Fondsebene gezahlt. Deswegen wird ein Teil der Gewinne bei Aktien-ETFs, wie gesagt, 30% der Gewinne von der Besteuerung freigestellt. Deswegen ist auch nicht so dramatisch, dass ich jetzt zum Beispiel in Irland nicht 100% der Quellensteuer wiederbekomme, die ich quasi jetzt in den USA bezahlt habe, sondern nur 15%, weil ich ja dann zusätzlich nochmal die Teilfreistellung habe. So. Also hat im Prinzip keinen Einfluss, außer dass jetzt eben ganz viele dann nach Irland gegangen sind, weil durch diese pauschale Regelung es eben nicht mehr so einfach ist. Also seitdem hat Irland einfach große Vorteile, was die Steuer angeht. So. Also das hat erstmal dazu geführt, dass die ganzen ETFs jetzt ihr Domizil in Irland haben, hat jetzt aber für den Anleger heute eigentlich keine große Beachtungs. Also es ist nicht wichtig, dass das jetzt groß in seine Entscheidung einzubeziehen. Wichtig wäre es, da achten die Anbieter aber selber drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mischfonds habe, wo, das geht jetzt aber weg vom Fonddomizil, wenn ich jetzt einen Mischfonds habe, der 49% Aktienquote hat, das wäre ziemlicher Schwachsinn, weil dann habe ich nur 15% Teilfreistellung. Ein Mischfonds sollte dann entweder deutlich unter 50% Aktienquote haben, beziehungsweise mindestens 25%, dann habe ich noch 15% Teilfreistellung. Aber wenn es so knapp an der Hälfte ist, dann sollte er immer über der Hälfte Aktienquote haben, damit ich diese 30% Teilfreistellung kriege. Da achten aber in ganz, ganz überwiegender Anzahl die Anbieter selber drauf, dass sie so clever sind und sagen, okay, dann haben wir mindestens 51% Aktienquote, damit der Anleger dann von der vollen Teilfreistellung bzw. den 30% Teilfreistellung profitiert und nicht nur die 15% kriegt. So. Also das ist vielleicht noch nice to know. Ansonsten bleibt es dabei, dass Irland zu bevorzugen ist. Bei synthetischen ETFs, wie gesagt, nicht so wichtig, weil da sowieso keine US-Quellensteuer anfällt. So. Das ist dann im Prinzip auch der Großteil, den man dazu wissen muss. Man muss dann auch nicht alles komplizierter machen, als es ist. Fazit von der Episode heute ist, nehmt Irland. Aber wichtig ist, keine Anlageberatung. Es gibt noch andere Kriterien bei der ETF-Auswahl als Fonddomizil. Aber wenn ich als deutscher Anleger zwei identische ETFs habe, die auch US-Aktien im Portfolio haben und der eine ETF ist in Irland aufgelegt und der andere in Deutschland, dann würde ich eher den irischen nehmen aus steuerlichen Gründen. Wenn andere Gründe dann für was anderes sprechen, dann muss ich natürlich wieder abwägen.
Genau.
Und das gilt für physische Produkte.
Genau, also braucht man sich da jetzt nicht so primär Gedanken zu machen, was das von Domizil angeht. Spielen andere Dinge wahrscheinlich eine größere Rolle bei der Wahl des ETFs?
Na, Gedanken muss man sich schon machen, aber die Anbieter haben ja fast alle reagiert. Ne? Also findest du ja kaum noch ETFs, die das nicht berücksichtigen. Ich weiß gar nicht, welche Anbieter waren, das hast du das noch im Kopf, der zusammengelegt wurde. Das hatte ich letztens auch unter Beratung.
War doch auch Amundi.
Ja, genau, das Amundi. Weiß nicht, ob da sogar der Grund dahinter stand, unter anderem, dass sie sich verschmolzen haben. Also das eine war, Verwaltungsaufwand zu senken. Könnte mir aber auch vorstellen, dass die dort hinsichtlich Fonddomizil vielleicht was mitgedreht haben. Genau, das war jetzt in dem einen Beratungsgespräch hochrelevant, weil der Mandant tatsächlich ein Produkt drin hatte, das verschmolzen wurde und quasi zwangsversteuern musste, weil diese Verschmelzung wie ein Verkauf gewertet wurde. Und da musste dann der Mandant auch seinen gekauften ETF Steuern zahlen.
So. Super. Genau, deswegen sollte man auch noch auf andere Kriterien achten, wenn man sich einen ETF aussucht, zum Beispiel, wie viel Geld da schon drin liegt.
Genau, damit er nicht geschlossen wird, aber tatsächlich, manchmal hat man halt Pech und es passiert trotzdem was man nicht auf dem Schirm hat. Wenn zum Beispiel zwei Anbieter zusammengehen und plötzlich zwei Produkte vom gleichen da sind und ein Anbieter dann zum Schluss kommt, das zu verschmelzen aufgrund von technischen Gründen oder Vereinfachungsgründen, denn ja, alles kann man nicht auf dem Schirm haben und manchmal läuft es nicht ideal.
Ja. Genau, aber dann haben wir erstmal soweit die Frage geklärt, was wichtig ist in Bezug auf das Fonddomizil und genau.
Dann haben wir es für heute.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.